Die heutige Textlesung steht in Lukas 19, Vers 12 bis 24. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Ein Fürst trat eine weite Reise an. Er sollte zum König gekrönt werden und dann wieder in sein Land zurückkehren. Bevor er abreiste, rief er 10 seiner Knechte zu sich, gab jedem 1 Pfund Silberstücke und sagte: Setz dieses Geld gewinnbringend ein, ich komme bald zurück. Viele Bürger seines Landes aber hassten ihn. Sie schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her mit der Erklärung: Diesen Mann werden wir nicht als König anerkennen. Trotzdem wurde er gekrönt und kam als König in sein Land zurück. Er befahl die Knechte zu sich, denen er das Geld gegeben hatte, und wollte wissen: Was habt ihr damit gemacht? Der erste berichtete: Herr, ich habe das 10-fache deines Geldes als Gewinn erwirtschaftet. Ausgezeichnet, rief der König, das hast du gut gemacht. Du hast dich in dieser kleinen Aufgabe bewährt. Ich vertraue dir die Verwaltung von 10 Städten an. Darauf trat der nächste Mann vor und berichtete: Herr, ich habe das 5-fache an Silberstücken hinzugewonnen. Gut, antwortete sein Herr, du wirst Verwalter über 5 Städte. Nun trat ein anderer Knecht vor und sagte: Herr, hier hast du dein Geld zurück. Ich habe es in ein Tuch eingewickelt und aufbewahrt. Ich fürchte, dass ich dich als strengen Herrn habe, denn du nimmst, was dir nicht gehört, und erntest, was andere gesät haben. Da rief der König zornig: Du richtest dich mit deinen eigenen Worten, du Nichtsnutz. Wenn du weißt, dass ich ein strenger Herr bin, dass ich nehme, was mir nicht gehört, und ernte, was ich nicht angebaut habe, warum hast du das Geld nicht zur Bank gebracht? Dann hätte ich wenigstens Zinsen dafür bekommen. Er forderte die Umstehenden auf: Nehmt ihm das Geld ab und gebt es dem Mann, der 10 Pfund Silberstücke erwirtschaftet hat.
Wir sind mitten in der Adventszeit drin. Wir sehen es hier drin, wie sich auch der Raum mehr schmückt, eben mit dem Tannenbaum, aber auch vorne hier mit dem Adventskranz 4 Kerzen. In Schotten, da haben wir es auch die letzten Wochen über entdeckt, wo dann immer wie mehr in der Stadt drin die Lichter aufgehängt wurden, dass man, wenn man durchläuft, so eine richtig schöne weihnachtliche Stimmung bekommt. Und doch gibt es, wie auch Werner vorhin erzählt hat, viel zu tun. Selbst wenn man diese Sachen, wo jetzt der Werner erlebt hat oder miterlebt hat, mal ausklammert, ich denke, die meisten von uns haben viel zu tun. Da gibt es einiges vorzubereiten für Weihnachten. Plätzchen backen, zu Hause aufzuräumen, zu putzen, vielleicht noch das Fest zu planen oder umzuplanen, jetzt mit den ganzen Regeln, damit man nicht, wo man ja nicht weiß, wer kann alles kommen oder nicht, wo darf man hinfahren oder nicht und. Und dann kommt noch nebenbei die Arbeit. Und wenn dann in dieser Situation drin noch eine Anfrage kommt: Könntest du nicht? Könntest du nicht zum Beispiel in der Gemeinde noch kommen und helfen, zu putzen oder zu dekorieren oder Musik zu spielen oder sonst was? Wie ist dann die Reaktion? Ich kann mir vorstellen, beim einen oder anderen kommt es dann so: Oh, auch das noch. Ich habe doch schon so viel zu tun. Ich muss doch noch dies und jenes tun. Und dann für diese Aufgabe, besonders wenn man vielleicht vorne steht, da muss ich mich doch noch mehr vorbereiten. Da muss ich mich doch noch vorher zu viel mehr Zeit einsetzen, für Musik zu machen. Da muss ich vorher noch zuerst spielen und üben. Und ich fühle mich nicht in der Lage. Nee, das wird nicht perfekt. Das sollen doch andere machen. Die sind besser darin. Was ist also eine perfekte Adventszeit? Weil das schwenkt ja ein bisschen mit. Es soll perfekt sein. Ist es vielleicht eine ruhige und besinnliche Adventszeit? Ich denke, das würden jetzt einige Antworten kommen, wenn man fragen würde, was ist eine perfekte Adventszeit? Ja, es ist ruhig, man besinnt sich. Aber dann kommen Personen wie, ich nehme an, auch bei dir, Werner, oder andere, die dann denken: Nee, halt mal, Ich bin schon so überlastet. Ich habe schon so viel zu tun. Ich weiß nicht, wo mir die Arbeit steht und alles. Und jetzt, dann soll ich mich auch noch entspannen. Da soll ich auch noch besinnlich werden. Das geht nicht. Da kreuzen sich schon dann die Zehennägel. Baut noch mehr Stress auf. Sind es dann vielleicht eher die Rahmenumstände? Dass man halt alles schön macht, dekoriert, damit man, wenn man zu Hause kommt, ausspannen kann, entspannen kann, zur Ruhe kommen kann? Das birgt aber auch seine Gefahren. Wer von euch mag sich noch an den Videoclip vom letzten Weihnachten erinnern? Gut, es sind nicht viele, weil dieser Videoclip, der zeigt nochmal so ganz schön das Ganze auf, vom Perfektsein oder halt eben nicht. Also wir schauen uns jetzt diesen Clip nochmals zusammen an. Der Clip bringt einem sehr zum Nachdenken, aber zeigt auch sehr schön auf, das Wesentliche wurde vergessen. Das Wesentliche, worauf es ankommt. Also ist doch eigentlich auch für uns die Frage, auch für die Adventszeit, was ist das Wesentliche? Und das lässt sich am besten herausfinden, wenn wir einen Blick aufs Ziel tun, wenn wir einen Blick aufs Ende machen. Und da haben wir zum guten Glück den Petrus, der uns etwas vom Ende geschrieben hat, also vom Ziel. Er hat es in seinem ersten Brief geschrieben, im Kapitel 4, in den Versen 7 bis 11. So, ich lese aus der Luther-Übersetzung. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren, und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Petrus nennt in diesem Text drin einige Dinge, die uns helfen zu verstehen, was eine perfekte Adventszeit ausmacht. Aber nicht nur eine perfekte Adventszeit, wir können es auf unser ganzes Leben anwenden. Und ein paar Dinge möchte ich jetzt hervorheben, was der Petrus hier drin nennt. Er sagt gleich, nachdem er vom Ende gesprochen hat, also nachdem er den Ausblick gewagt hat, spricht er davon: Seid besonnen und nüchtern im Gebet. Ist eigentlich schon spannend, dass er da gleich vom Gebet spricht und das zeigt, hey Leute, schaut, es ist wichtig. Und das Gebet ist ja auch wichtig. Es ist das Gespräch zu Gott. Es ist die Möglichkeit, wie wir mit Gott in Kontakt treten können, wie wir ihm von unseren Sorgen, von unseren Ängsten, aber auch von unserer Freude und Leid erzählen können, mitteilen können, aber auch, wie er uns begegnet. Es ist eine Möglichkeit, mit ihm in Einklang zu kommen, mit ihm halt im Gespräch zu sein und uns immer wieder von ihm neu ausrichten zu lassen. Und der Petrus sagt, mach das besonnen. Im Besonnen drin steckt eigentlich auch das Wort besinnen. Also wir sollen uns auf ihn besinnen, wir sollen uns auf ihn, auf Jesus konzentrieren. Bei ihm sein, in den Gedanken, mit unserem ganzen Leben. Das würde jetzt eigentlich dafür sprechen, dass man sagen könnte, aha, klar, eben doch eine ruhige und besinnliche Adventszeit soll es sein. Aber der Petrus sagt auch gleichzeitig, seid nüchtern, nicht nur seid besinnlich. Also, wir sollen da nüchtern sein, nicht berauscht oder überschwänglich. Es sind da nicht die Rahmenumstände, die zählen, sondern wir sollen hier und jetzt sein. Man könnte sagen, geerdet sollen wir sein, fest mit beiden Beinen auf der Erde drauf. Aber trotzdem halt eben, obwohl wir im Hier und Jetzt sind, mit den Herausforderungen, die wir haben, immer noch Jesus im Blickfeld haben, mit ihm im Einklang, mit ihm im Gespräch sein. Wenn wir das hinbekommen, dann können wir auch den Herausforderungen begegnen, die uns im Alltag auf uns zukommen. Und da gibt es Herausforderungen. Der Petrus nennt eine der größten Herausforderungen. Er sagt, habt zueinander Liebe. Zeigt sie. Und das ist sehr herausfordernd. Es ist zwar sehr wichtig, dass wir Liebe haben, besonders untereinander unter uns Christen, weil das ja das Merkmal ist, woran man uns erkennen kann, dass wir Liebe untereinander haben. Wir sollen die zeigen. Aber das ist jetzt die nächste Frage. Wie zeigt man das? Ist es so, wenn man einfach zum Nächsten hingeht, ihm auf die Schultern klopft, hey, sagt, hey, du bist ein cooler Typ? Das Spannende und Herausfordernde dabei ist, der Umgang oder die Liebe zeigt sich im Umgang mit den Fehlern. Mit den Fehlern vom anderen, die auf mich zukommen. Und wenn jetzt da so ein Fehler auf mich zukommt oder auf dich, wie reagierst du da? Oder wie soll man da reagieren? Soll man da vielleicht auf den Tisch klopfen und sagen, nein, dieser Fehler darf nicht geschehen, das geht nicht, das ist nicht perfekt, also das kann man gar nicht gebrauchen, da muss man sich ja schämen, also dich kann man nicht gebrauchen. Ich stoppe jetzt hier an dieser Stelle, weil man merkt, da verschwindet die Liebe, das ist nicht mehr liebevoll, das demotiviert auch den anderen, dass er sagt, nee, also weißt du was, dann lass ich das Ganze bleiben. Ich habe da jetzt etwas gemacht, aber dann mach's doch besser. Sollen wir also andersrum uns verhalten, dass wir sagen, wir lassen alles laufen, wir sagen nichts. Aber dann kann es auch wieder schlecht herauskommen, dass wir dann sagen, okay, ja, gut, jetzt heute Morgen kommt diese Person in Gottesdienst. Und da weiß man schon genau, die steht hier vorne dann und dann beginnt sie zu sprechen und erzählt uns einen Monolog in einem Ton drin, wo wir dann denken, was hat der alles zu sagen und dann nach einer gewissen Zeit, ich kann hier an dieser Stelle auch wieder stoppen, da merkt man, das würde uns alle auch aufregen, dass man denkt, nee, das geht nicht, nee, da habe ich lieber anderes zu tun. Das kann also auch nicht sein. Wir zeigen die Liebe, wenn wir den anderen wertschätzen. Wenn wir ihm zeigen, schau mal, du als Person, du als Mensch, du bist mir wichtig. Du liegst mir am Herzen. Ich gehe mit dir mit. Und dazu gehört es auch, dass ich dir aufzeige eine Verbesserung. Aber natürlich ist da auch wieder die Frage, wie zeigen wir eine Verbesserung auf? Sagen wir, schau mal, du bist jetzt hier da und da oben ist das Ziel. Und der andere denkt sich, ja super, wenn ich hier unten stehe und das so einen Überhang hat, bis ich beim Ziel bin, bin ich 50 Mal wieder runtergefallen, bevor ich überhaupt in der Hälfte drin bin. Das Gute ist also, wenn man dem anderen zeigen, schau mal, es gibt da einen kleinen Schritt. Den kannst du tun. Ich helfe dir dabei. Ich gehe mit dir diesen Schritt mit. Wir machen es gemeinsam. Ich nehme dir bei der Seite. Man könnte sagen, ich coach dich. Ich begleite dich. Das war halt eben helfen, dem anderen sich zu entwickeln. Weil das ist eigentlich das Wichtige, dass der andere sich weiterentwickelt. Das ist so ein Ausdruck von der Liebe, dass wir sagen, ich ertrage es. Und wenn er den Fehler wieder macht, aber es ist ein bisschen besser geworden, dann freue ich mich mit ihm, motiviere ihn, dass er es weitermachen kann. Das Wichtige dabei ist, dass wir nicht dem anderen die Freude verderben, die Freude, seine Gabe einzusetzen. Weil das ist auch etwas, was ja der Petrus uns dazu auffordert. Er sagt, setzt eure Gaben ein. Es ist Gott, der uns die Gaben gibt. Und er gibt jedem von uns eine Gabe. Jeder hat irgendetwas, was er kann. Jeder ist also damit gemeint. Es kann natürlich sein, dass vielleicht sich eine Gabe im Laufe der Zeit ändert, durch die Rahmenumstände oder halt durchs Alter oder da gibt es viele Dinge. wo sich etwas ändern kann. Aber jeder kann was. Die Herausforderung dabei ist nur, herauszufinden, wo ist meine Gabe? Wo ist mein Platz? Was kann ich? Was kann ich nicht so gut? Das sollten wir herausfinden, jeder für sich. Und das Gute dabei ist, wenn da die Gemeinde ein Übungsplatz ist, wo man sich halt versuchen kann, wo man keine Angst haben muss, mal etwas zu tun und dann denkt, ja, aber wenn ich jetzt das falsch mache, dann kommen gleich die anderen und schlagen mir eins auf den Hinterkopf. Nee, eben nicht, sondern die Mitmenschen, wissen wir dann, die Mitchristen, sollten uns ja dazu ermutigen, uns weiterzuentwickeln. Sie sollten uns dazu ermutigen, die Gaben einzusetzen. Und das sollen wir auch, so wie es auch gefordert ist, von Petrus, aber auch von Gott. Der Petrus macht da jetzt noch den Zusatz, setzt eure Gaben ein als treue Haushalter. Wo ich das gelesen habe, ist mir sofort der Bibeltext in den Sinn gekommen, der vorhin als Textlesung vorgelesen wurde. Vom König, der seine Diener gerufen hat, ihnen Geld anvertraut hat. In manchen Übersetzungen wird auch von Talenten gesprochen. Da schminkt dann schon wieder mit, es können ja eigentlich auch Gaben sein. Und der dann weggegangen ist und geschaut hat, was kommt. Wenn ich mit diesem Bibeltext mit Leuten im Gespräch bin, ist mir schon oft begegnet die Frage, ja, was ist, wenn ich jetzt keinen Gewinn bringe? Was ist, wenn ich versage? Und da hat mir jetzt dieser Bibeltext, wo wir das Textlesen gehört haben, aus Lukas 19, sehr geholfen. Da kommt ja, also ruft der König seine Diener, gibt jedem ein Talent, geht weg, kommt zurück, ruft seine Diener wieder. Der Erste erzählt ihm dann voller Freude, ja, schau mal, ich habe das, was du mir gegeben hast, verzehnfacht. Wird dann eingesetzt über 10 Städte. Der Zweite hat es verfünffacht, wird über 5 Städte eingesetzt. Und der Dritte, der wird dann gerügt. Weil er hat nichts gemacht damit. Das Spannende ist, bei diesem Text war von 10 Dienern die Rede. Am Schluss kommen aber nur 3 zu Wort. Was ist also mit den anderen 7? Ich denke, bei den anderen 7, da werden Leute mit dabei gewesen sein, die sagen, schau mal her, ich habe mich voller Eifer eingesetzt, ich habe mein Bestes gegeben, aber ich konnte das, was du mir gegeben hast, nicht mal verdoppeln. Vielleicht ist nur wie das Gleiche rausgekommen oder sogar weniger oder ich habe nichts mehr. Der König hat da diese Leute, diese 7, nicht gerügt. Er hat nur den einen, der nichts getan hat, gerügt. Und das hat er gemacht, weil der gegen seinen Auftrag verstoßen hat. Ich habe gemerkt, bei der Hoffnung für alle steht es ein bisschen anders. Da steht, wurde drin erzählt vom Gewinn. Bei der Luther-Übersetzung und anderen Bibelübersetzungen hat der König einen anderen Auftrag gegeben. Er hat da seinen Dienern, seinen Knechten hat sie rufen lassen, gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Er hat ihnen also nicht den Auftrag gegeben, wie es heutzutage üblich wäre im Geschäftsleben drin, macht da Gewinn oder macht eine Gewinnmaximierung, steigert euren Gewinn, sondern er hat ihnen nur den Auftrag gegeben, nehmt das und macht was damit, tut was. Und das ist eigentlich auch das, was Gott uns hier aufgibt. Er sagt, ich gebe dir was, setz das ein und mach's. Wir dürfen dann froh diese Gaben, diese Sachen, die wir haben, einsetzen, im Wissen, das Gelingen, das liegt nicht in unserer Hand. Wir können nicht Leute zu Gott bekehren, wir können nicht sagen, Frieden auf Erden schaffen oder sonstige Dinge. Das können wir nicht. Das ist in seinem Verantwortungsbereich. Das kann nur allein Gott vollbringen. Gott wird uns nur fragen, hast du es eingesetzt? Natürlich schwingt dann auch noch die Frage ein, wie haben wir es eingesetzt? Da können uns die ersten beiden auch ein bisschen helfen, die ersten beiden Diener. Weil die haben es eingesetzt zur Ehre vom König. Sie haben gesagt, schau mal, ich habe 10-fache zurückgewonnen für dich. Ich habe es 5-fache dazu gewonnen für dich. Sie haben es für den König gemacht. Sie haben nicht gesagt, schau mal, wie gut ich gewesen bin. Ich habe da 10 dazu gewonnen. Was bin ich für ein toller Typ? Sondern sie haben es für den König gemacht. Sie haben also ihre Gabe eingesetzt für den König. Sie haben ihre Gabe eingesetzt für Jesus. Und das sollen auch wir tun. Dass auch wir das, was wir können, das, was wir haben, zur Ehre von Jesus einsetzen. Ihm zur Ehre. Und wenn wir das tun, dann schwindet Angst. Dann schwinden Befürchtungen. Und es kommt eine Freude auf. Wenn wir mit einer Motivation für Jesus handeln, dann wird auch die Freude mitschwingen. Dann kann man wirklich sagen, ich tue es aus Freude heraus, mit einem freudigen Herzen. Kommen wir nochmals auf die Anfangsfrage zurück. Wie sieht das als seine perfekte Adventszeit aus? Aus der Sicht von Gott ist also ein Einsatz mit einem freudigen Herzen. Das, was er möchte, dass wir das, was wir von ihm empfangen haben, einsetzen mit Freude nach unserer Kraft. Man kann sagen, es soll Gott schmecken, das, was wir tun. Und dazu hilft jetzt auch gerade wieder die Adventszeit, zum Beispiel eben die Plätzchen. Wenn man Plätzchen einkauft aus dem Geschäft oder aus dem Einkaufsladen, dann sehen die wirklich wunderschön aus. Perfekt geformt, perfekt bestrichen, alles. Aber wenn man dann ein Plätzchen bekommt vom Nachbarn oder von Freunden oder von der Verwandtschaft und die dann isst, dann ist es meistens so, dass man sagt, boah, aber die sind gut, die schmecken. Man spürt also da die Liebe, in der erst die gebacken wurden. Und genau so soll das, was wir tun und machen, auch Gott schmecken. Es soll für ihn ein Wohlgeruch sein, dass er sagt, ja, da schmecke ich die Liebe, die Freude mit heraus. So soll unser Einsatz sein. Und dazu müssen wir keine Angst haben. Keine Angst, dass Gott uns richtet und sagt, wieso hast du jetzt da nicht Gewinn gebracht? Sondern wir dürfen es einsetzen, dass es ihm schmeckt. Und wir müssen auch vor den Mitchristen keine Angst haben, weil die ja uns ermutigen sollen, damit auch dieser Einsatz dann wieder Gott schmeckt. Wenn wir das tun, dann wird es ein Wohlgeruch für Gott. Und dann ist es eine perfekte Adventszeit. Außer sich für Gott und auch für uns. Egal, wie dann die Rahmenumstände aussehen, egal, ob es herausfordernd ist oder besinnlich. So wie halt jeder kann, im Einklang mit Gott, im Einklang mit unserem Herrn. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht über dich. Schenke dir seine Liebe, seine Sicht auf die Dinge, seine Freude und immer wieder auch die Besinnung auf seinen Frieden. Amen.